Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Regelmäßig wird in den Medien über Trickbetrüger berichtet, die mit unterschiedlichsten Methoden das Vertrauen von Rentnern gewinnen und sich anschließend Zugang zu Geld- und Wertgegenständen verschaffen. Am bekanntesten ist wohl derzeit der sogenannte Enkeltrick, dazu aber später mehr in der Sendung, auch zu den diversen Methoden, die Trickbetrüger anwenden. Jetzt ist es so, die starke Präsenz des Themas in der Öffentlichkeit und jetzt auch das gesteigerte Bewusstsein für die eigene Gefährdung, die führen ja leider dazu, dass bei vielen, eben insbesondere Senioren, Angst ein bedeutender Bestandteil des Lebens geworden ist. Das wirkt sich natürlich negativ auf die gesamte Lebensgestaltung aus und die eigene Selbstständigkeit wird minimiert und bei manchen findet sogar ein Rückzug von der Außenwelt statt und das ist natürlich nicht gut. Um der Angst und dem Rückzug vorzubeugen und vor allem natürlich auch um Senioren davor zu bewahren, Opfer von Trickbetrug zu werden, darum haben wir heute das Sendungsthema gewählt, Sicherheit durch Prävention, damit Ihre Gutgläubigkeit nicht enttäuscht wird. Gast in unserem Münchner Studio ist dazu der Kriminalhauptkommissar Arno Helfrich. Er ist Leiter der Kriminalprävention und des Opferschutzes beim Polizeipräsidium in München. Hallo, grüß Gott, Herr Helfrich. Schön, dass Sie bei uns sind.
Grüß Gott, gerne.
Herr Helfrich, wie können wir denn uns Ihre Arbeit zur Kriminalprävention und Opferschutz vorstellen? Wie sieht so Ihre Arbeit aus?
Ja, diese Arbeit ist jetzt nicht mit einem Satz erklärt. Wir versuchen erst mal herauszufinden, was bedroht denn die Bevölkerung, was bedroht die Älteren, was bedroht die Jüngeren. Und dann schauen wir, dass wir diese Phänomene zahlenmäßig irgendwie festmachen können und versuchen dann uns zu überlegen, wie könnten wir denn verhindern, wie könnten wir ansetzen, dass zum Beispiel eben ältere Menschen nicht über den Tisch gezogen werden, nicht betrogen werden an der Haustüre oder am Telefon. Dann in dem zweiten Schritt schauen wir, wie wir an die Zielgruppe rankommen, also welchen Weg müssen wir gehen, um unsere guten Botschaften loszuwerden. Und dann müssen wir natürlich auch irgendwann mal überprüfen, hilft das Ganze denn? Also kommt es wirklich an? Sind die Leute wehrhafter? Erkennen sie eher, wenn sie betrogen werden? Das machen bei mir insgesamt 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit über 13 Jahren bin ich in dem Bereich und in bestimmten Bereichen gelingt uns ganz gut. Allerdings unter der Erkenntnis, dass wir niemals verhindern werden, dass Trickbetrüger auftreten, dass irgendwelche Einbrecher versuchen, an ihre Beute zu kommen. Also dieses Phänomen der Kriminalitätsdelikte, die wir haben, das werden wir nie verlieren können. Wir können wirklich nur immer arbeiten an den potenziellen Opfern.
Also das heißt, Sie werten Statistiken aus und schauen wirklich, wo sind Schwerpunkte, welchen Themen sind Schwerpunkte, welche Gruppen sind Schwerpunkte. Jetzt ist ja der Schwerpunkt unserer Sendung, ist ja der Trickbetrug. Was genau können wir uns so unter dem Trickbetrug vorstellen? Was fällt da alles unter diese Rubrik? Das dann nicht, fällt da auch der Taschendieb, der mich irgendwie ablenkt darunter? Oder geht es hier wirklich um Leute, die an der Haustür sind, am Telefon oder sonst wie?
Also dieses Phänomen des Trickbetrugs genau zu beschreiben, das dauert auch relativ lange. Wir haben da
Herr Helfrich, wir haben Zeit.
Es gibt da sehr viele verschiedene Professionen, sagen wir mal, sehr verschiedene Vorlieben der einzelnen Täter. Und die Trickbetrüger begegnen ihnen überall, an der Haustüre, auf der Straße, am Telefon oder auch im Internet, mittlerweile vermehrt.
Ja.
Sie nutzen auch diese Wege, um an ihr Ziel zu kommen. Und insofern sind wir zum Beispiel auch wirklich angewiesen auf Hinweise aus der Bevölkerung. Also die Leute sollen sich bitte nicht scheuen, wenn ihnen irgendwas komisch vorkommt, wenn sie das Gefühl haben, da versucht mich jemand zu betrügen, dass sie uns über die 110, die Nummer, die rund um die Uhr besetzt ist, wirklich zu informieren. Denn wir sind ein bisschen darauf angewiesen, was passiert denn momentan, wo haben wir die Schwerpunkte. Also wenn ich von München ausgehe, haben wir derzeit den Handwerkertrick, der ganz aktiv betrieben wird. Das heißt, es ist eine Gruppe, die sich darauf spezialisiert, bei Leuten an der Tür zu klingeln und vorzugaukeln. Die haben so einen Blaumann an, haben vielleicht ein bisschen Werkzeug in der Hand und sagen, ja, wir haben einen Wasserschaden festgestellt bei Ihnen im Haus. Wir haben im Keller Wasseraustritte, wir müssen mal schauen, wo das Leck ist. Also seien Sie mal so nett, lassen Sie mich mal rein, wir müssen Ihre Wasserhähne überprüfen, aber da müssen Sie bitte auch helfen. Also drehen Sie doch mal das warme Wasser an der Badewanne an oder drehen Sie dann jetzt wieder mal zu, dann gehen Sie bitte in die Küche, betätigen da die Wasserhähne. Das heißt, Sie werden dann relativ gut beschäftigt, rennen von Bad zur Küche, vielleicht noch auf die Toilette. Und in dieser Zeit, wo Sie beschäftigt sind, sind die anderen auch beschäftigt. Der eine, um Sie zu dirigieren, und in der Regel ein zweiter, der dann die Gelegenheit nutzt, um zum Beispiel den Schlafzimmerschrank zu durchsuchen oder den Wohnzimmerschrank.
Und wie kann ich das verhindern? Ich meine, sind wir jetzt zum Beispiel bei eben diesem gängigen Trick? Ich meine, denke ich mir, ja klar, einen Wasserschaden, den will ich doch verhindern, da will ich doch mitmachen. Es sind eine Mitbewohner im Haus und so weiter, will ja nicht, dass dem Nachbarn meine Badewanne auf den Kopf tropft.
Sie haben es ja schon angesprochen, da wird mit den Ängsten gespielt, denn wer will denn schon gerne Wasser in seinem Haus und in seiner Wohnung haben? Wir haben das ja momentan in ganz massiver Weise durch die Unwetter. Und insofern ist das für alle, Wasser im Haus geht gar nicht, dieser Gedanke. In dem Moment kann man natürlich leicht überrumpelt werden, weil da die Angst gespielt wird von den Tätern. Sie müssten, um das zu verhindern, einfach die Tür schließen und sagen, Sie kommen mir nicht rein, ich habe Sie nicht bestellt. Ich will mich erst mal informieren, ob das wirklich so ist, bei der Hausverwaltung anrufen.
Oder beim Hausmeister.
Oder beim Hausmeister, vor allen Dingen, wenn Sie in einer Eigentumswohnung wohnen oder in einem eigenen Haus, dann wissen Sie ja, ob Ihre Wasserleitung kaputt ist oder nicht. Also mal die Frage zu stellen, woher weiß der denn das eigentlich? Das Wasser bei mir im Keller steht, das kann er ja eigentlich gar nicht wissen.
Also hat Sie angerufen, dann muss da der Name des Hausmeisters oder der Hausverwaltung fallen, oder?
Also so ein gesundes Misstrauen, das dürfen Sie niemals als Unhöflichkeit betrachten, sondern das ist einfach etwas, wo Sie sich selber schützen müssen. Und im Endeffekt alle Tricks, die an der Haustür passieren, sind darauf aus, dass der Täter oder die Täter in Ihre Wohnung kommen. Und das müssen Sie unter allen Umständen verhindern. Und da ist einfach für die speziell Älteren das große Problem, Sie wollen nicht unhöflich sein. Und ein kleines Beispiel sei kurz erzählt. Ein älterer Herr, das ist schon einige Zeit her, war beim Einkaufen, hat seinen Einkaufstrolley recht gut beladen. Auf dem Weg nach Hause hält neben ihm ein junger Mann mit einem Fahrzeug und sagt, Mensch, Sie haben aber eine ganze Menge Sachen. Schaffen Sie denn das überhaupt? Kann ich Ihnen helfen? Der alte Herr hat erst gesagt, nee, das ist alles in Ordnung. Aber ehe er sich versah, saß er auf dem Beifahrersitz dieses vermeintlich netten jungen Herrn, der ihn dann tatsächlich nach Hause gefahren hat. Hat ihn dann dort auch vor der Haustür wieder ausgeladen, samt Trolley, hat noch angeboten, den nach oben zu tragen. Und der Herr hat gesagt, nee, das schaffe ich schon, und wollte ihm dann zum Ausgleich einen kleinen Zuschuss zum Benzin geben, was der junge Herr natürlich abgewiesen hat. Also das macht man nicht und das ist ja völlig normal und das ist ja keine große Tat. Ja, dann sagt der alte Herr, kann ich Ihnen denn irgendwie einen Gefallen tun? Und dann sagt er, ja, ich müsste dringend auf die Toilette. Und jetzt müsste sozusagen bei diesem alten Herrn die Alarmglocke schrillen, was sie aber nicht tut. Denn
es ist ja schon Vertrauen geschaffen worden.
Es ist ein Vertrauen, es ist quasi eine Beziehung, man hat sich unterhalten, man findet ihn auch sehr angenehm, denn Betrügbetrüger, das muss man wissen, sind ja keine unflätigen Menschen, sondern sind wirklich sehr angenehme Zeitgenossen, zumindest nach außen. Mhm. Und er würde niemals sagen, tut mir leid, aber das mache ich nicht. Da drüben ist eine Wirtschaft, wo Sie auf die Toilette gehen können, oder wir haben ein gutes Gebüsch, wo Sie sich erleichtern könnten oder so. Das würde er nicht sagen, sondern er hat wirklich dann diesen Mann mit in die Wohnung genommen und hat ihm dann auch noch ein Wasser angeboten. Und in der Zeit, wo er das vorbereitet hat, die hat dieser vermeintliche Helfer genutzt und hat dann dem Mann sein Bargeld aus dem Wohnzimmerschrank geräumt und etwas vom Familienschmuck mitgenommen. Das ist dem alten Herrn dann erst 2 Tage später aufgefallen. Hat dann Gott sei Dank auch Anzeige bei der Polizei gemacht, leider etwas spät. Was aber im Grunde genommen zeigt, dass genau diese Vertrauenssituation genutzt wurde vom Täter, um in die Wohnung zu gelangen. Und das ist der einzige Punkt, der zentral übrig bleibt, egal welcher Trick. Sie müssen verhindern, dass jemand in Ihre Wohnung kommt, den Sie nicht kennen.
Und dabei, ja, darüber steht eigentlich immer die Überschrift, gesundes Misstrauen, keine Angst haben, dass man jetzt unhöflich wirkt. Mhm. Ein guter Mensch hat dafür Verständnis.
Richtig. Und wenn jemand bei Ihnen an der Tür klingelt und sagt, ich würde gerne ein Glas Wasser haben oder ich müsste einen Zettel schreiben für die Nachbarin, die ist leider nicht da, ich habe einen Blumenstrauß, dann sagen Sie, mache ich gerne.
Ich bringe es Ihnen raus.
Ich bringe es Ihnen raus, aber machen Sie die Tür zu oder haben Sie vielleicht einen Sperrriegel, wo Sie die Tür schon mal so sichern können gegen sofortiges Eintreten. Aber Sie müssen einfach verhindern, ohne dass Sie unhöflich sein müssen, dass der oder diejenige zu Ihnen in die Wohnung kommt. Und Sie werden sehen, wenn Sie das so machen, Sie machen die Tür zu, holen Papier und Bleistift, Sie machen die Tür wieder auf, derjenige wird sicher nicht mehr da sein. Er rechnet nicht damit.
Also halt mal einfach fest, die Überschrift gesundes Misstrauen und grundsätzlich niemand kommt niemals in die Wohnung, den ich nicht kenne. Genau. Und auch eben dieses, was Sie, das Beispiel mit dem alten Herrn, mit dem Trolley, es wird Vertrauen aufgebaut, damit ich vermeintlich jemand kenne. Mhm. Aber irgendwie muss man ja auch schon noch sagen, wie lange kenne ich den? Den kenne ich jetzt 10 Minuten.
Ja, und dann haben Sie natürlich auch immer die Gefahr, dass die sehr geschickten Trickbetrüger Sie mit Geschichten einwickeln. Also wenn man den berühmten Krankenschwester-Trick zum Beispiel nimmt, Sie werden auf der Straße angesprochen. Ja, hallo Herr Helfrich, Mensch. Sie schauen ja wieder super aus, Ihnen geht es wieder gut, Sie waren doch im Krankenhaus. Das ist einfach so meine Testfrage. Und dann würde ich vielleicht sagen, ja, mir geht es eigentlich wieder gut, nur wo kennen wir denn her? Ja, wissen Sie nicht mehr, im dritten Orden oder so. Und wenn ich sage, ich war nie im dritten Orden, ich war in Schwabing. Ach ja, stimmt, Entschuldigung, genau, ich habe ja auch gewechselt. Wir waren in Schwabing damals, aber Ihnen ging es ja wirklich nicht gut. Aber das ist ja alles toll und wieder wunderbar. Wissen Sie was, trinken wir einfach einen Kaffee miteinander, ratschen wir ein bisschen und also so wird auch versucht,
Vertrauen aufgebaut.
Vertrauen aufzubauen. Und Sie werden sehen, in so einem Gespräch wird dann irgendwann mal die große Wende eingeläutet, indem diejenige oder derjenige, der Sie angesprochen hat, irgendeinen Notfall schildert. Er hat irgendwelche Schulden, hat eine Wohnung gekauft, hat kranke Kinder, eine verletzte Ehefrau, hat einen Unfall gehabt. Jedenfalls, er braucht dringend Geld für irgendwelche Zwecke. Und das natürlich nicht morgen oder übermorgen, sondern sofort.
Keine 5 Euro, sondern 500.
Ein eher größerer Betrag. Und da ist es natürlich dann auch schwierig, wenn so Vertrauenssituationen, man sitzt dann vielleicht tatsächlich zusammen, isst dann ein Stück Kuchen und trinkt dann Kaffee. Und da ist diese Vertrauensbasis schon hergestellt und dann fällt es natürlich schwer, dann da wieder den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Das heißt, wenn Sie angesprochen werden auf der Straße, Sie müssen nicht unhöflich sein und sagen, es interessiert mich nicht, aber Sie können sagen, das ist sehr nett, aber ich habe jetzt keine Zeit oder ich möchte mich mit Ihnen, das können Sie auch ehrlich sagen, wenn Sie es nicht wollen, ich möchte mich mit Ihnen jetzt nicht so auf einem Kaffee verabreden. Es ist schön, dass wir uns getroffen haben, mir geht es wieder gut und somit ist die Sache erledigt. Aber das ist schwierig, das auf Anhieb zu erkennen.
Man kann es ja auch so nennen, das ist ja dann keine Unhöflichkeit, sondern ein klares Aufzeigen von Grenzen. Genau. Dass man dem anderen einfach sagt, da trittst du mir jetzt zu nah, so gut kennen wir uns nicht. Oder ich habe jetzt einfach was anderes vor. Mhm. Also Grenzen zeigen.
Grenzen zeigen, aber das ist halt das Vertrackte an diesen Trickbetrügereien, speziell was die älteren Menschen angeht, weil die eben auch häufig wenig Ansprache haben und sehr froh sind, dass sie mal mit jemandem ratschen können. Also das kommt auch noch mal mit dazu. Das Gleiche gilt auch am Telefon, wenn wir jetzt auf den Enkeltrick noch mal eingehen, wo dann einfach jemand anruft und sagt, Mensch, rat mal, wer dran ist. Und sie würden darauf reinfallen und sagen dann irgendeinen Namen, dann würde der Anrufer sagen, ja, genau, ich bin's. Also ja, deine Stimme ist ein bisschen verändert, würden Sie vielleicht sagen. Worauf er erwidert, ja, ich bin leicht erkältet, ich bin im Auto unterwegs, telefoniere vom Handy, die Verbindung ist schlecht. Also er wird versuchen, das irgendwie relativ nachvollziehbar zu erklären und würde dann einfach das Gespräch führen, ohne dass Sie das merken. Denn der weiß ja von Ihnen nichts, außer den Vornamen. Also diese Enkeltrickbetrüger durchforsten die Telefonbücher nach altklingenden Vornamen wie Martha oder den Hans oder den Adolf bei den Männern und versuchen dann einfach, dieses Gespräch zu führen. Und das schaffen die sehr gut, die sind da sehr geschult. Das heißt, sie entlocken ihnen Informationen, die sie nicht kennen und bauen das so um, als wie wenn sie es schon wüssten. Das ist quasi, ja, ich bin's, der Egon. Ja, weiß nicht mehr, ich bin doch damals weggegangen. Ja, genau, du bist doch nach Hamburg gegangen. Ja, ich bin aber jetzt nicht mehr in Hamburg, ich bin jetzt in Hannover und ich habe Familie und wir haben uns schon so lange nicht mehr gehört. Also der prüft durch dieses Gespräch zunächst mal, was derjenige weiß oder was er preisgeben möchte und kommt dann irgendwann zum Punkt, nämlich er hat eine irgendwelche finanzielle Notlage. Und bei den Enkeltrickbetrügern, das würde man dann daran erkennen, dass die Beträge exorbitant hoch sind. Also der gibt sich nicht mit 300 Euro zufrieden, sondern der möchte 30.000 Euro. Klingt jetzt zunächst mal erstaunlich, es funktioniert tatsächlich.
30.000 Euro gebe ich doch nicht einfach an der Telefonstimme.
Ja, das ist genau der Punkt. Das sagen dann viele, die Opfer geworden sind. Gott sei Dank sind es über die Jahre immer weniger geworden. Kann ich nachher dann nochmal kurz erzählen, wie wir das gemacht haben. Aber grundsätzlich, wenn mal einer an der Angel ist, hat es leider immer wieder funktioniert. Also die Durchschnittsschäden im Bereich München liegen etwa im Bereich von 20.000 Euro pro erfolgreichen Delikt.
Das ist ein hochwertiger Gebrauchtwagen, oder?
So kann man das sagen, genau. Und der wird auch häufig dann mal ins Felde geführt, genauso wie eine Wohnung, die man ganz günstig kaufen kann, bei einer Zwangsersteigerung oder wie auch immer. Also es wird da schon in gewisser Weise nachvollziehbar eine Situation geschildert, wo man hofft, dass eben die Tante oder die Oma oder wer immer da angerufen wird, unterstützt finanziell. Aufmerksam sollte man dann werden, wenn derjenige, der anruft, selber nicht kommen kann. Das ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt. Also man kann im Vorfeld noch ein paar Fangfragen stellen, kann vielleicht sagen, du, die Mama, wie geht's denn der, wo ist denn die oder wie hieß denn
weiß schon, der Onkel sowieso, wie
hieß oder so, der? Ja, genau, so in dieser Art. Man kann das mal versuchen. Wenn das nicht so klappt, wäre dann aus unserer Sicht die wirklich beste Möglichkeit, das zu erkennen, wenn derjenige sagt, ich kann nicht selber kommen, ich schicke dir vorbei meinen Spätzl oder meine Freundin oder eine Bekannte, die bei dir in der Nähe wohnt. Leider ist es dann bei denjenigen, die Opfer geworden sind, doch so gewesen, dass die dann im Endeffekt fremden Menschen auf Vertrauen übers Telefon doch sehr hohe Bargeldbeträge übergeben haben.
Also wieder die Schiene, zum einen wird Vertrauen geschaffen, dann kann man nicht Nein sagen und dann wird die Tür geöffnet, weil man ein vermeintliches Vertrauensverhältnis geschaffen hat.
Ja, genau. Und das wird aber bei den Enkeltrickbetrügern immer so gemacht, dass niemals derjenige, der das Geld braucht, selber vorbeikommt. Und an dem könnte man es dann erkennen. Und da ist die einzige Möglichkeit, das Gespräch sofort zu unterbrechen, einfach auflegen. Also nicht weiterführen. Da, denke ich, ist auch das einfach Auflegen im Satz keine Unhöflichkeit, sondern das ist ein Selbstschutz, der da dringend geboten ist. Und den zweiten Schritt, den bitte ich dann auch noch zu tun, nämlich wirklich über die 110 dann die Polizei zu verständigen, dass wir wissen, es sind wieder Anrufe da. Wir können dann Warnmeldungen über die Medien wieder steuern und wir wissen auch, welcher Trick momentan wieder erzählt wird. Also ist es jetzt wieder mal die Immobilienmisere oder ist es ein Unfall? Manche arbeiten auch mit Schockanrufen. Das ist ganz besonders hinterkünftig aus meiner Sicht.
Wenn dann was ist denn der Schockanruf?
Ja, dass man sagt, ich bin jetzt gerade, wir hatten einen schweren Unfall. Meine Frau liegt jetzt momentan im Koma. Die Kinder sind beide schwerst verletzt. Ich brauche jetzt dringend Geld, weil ich bei der Krankenversicherung meine Beiträge nicht bezahlt habe oder wie auch immer. Also da wird dann so eine Situation, jetzt auch nicht so entspannt, wie wir jetzt beide sprechen, geschildert, sondern mit Tränen, vermeintlichen Tränenausbrüchen und Weinkrämpfen und so weiter. Also das wird wirklich.
Also bin ich sofort emotional gepackt.
Und Sie sind sofort dabei. Also da sich dann auszugrenzen, ist auch schwierig. Wir haben das auch bei den russischstämmigen Menschen in Deutschland auch schon gehabt. Die hatten dann Anrufe aus der vermeintlichen Heimat, auch in der russischen Sprache, und wurden dann genau auf diese Art und Weise auch über den Tisch gezogen.
Da war dann die gemeinsame Sprache zum Beispiel vielleicht die Vertrauensbasis.
Da ist das die Vertrauensbasis,
genau. Ah, das ist einer von daheim.
Ja. Es hat halt da leider auch für die Polizei noch länger gedauert, dass wir da dahinter gekommen sind oder dass wir dem da aufmerksam wurden, weil da auch die Bereitschaft, die Polizei zu rufen, nicht so groß angelegt ist. Aber da arbeite ich auch jetzt mittlerweile in München seit über 10 Jahren daran, dass diese 110 wirklich als vertrauenswürdige Nummer im Notfall auch immer benutzt wird. Man hat einfach die Scheu, speziell ältere Menschen, ich kann doch jetzt da nicht wegen sowas die Polizei anrufen.
Also die 110, wenn ich das jetzt so verstehe, ist Ihre Einladung, die ist nicht nur, ich werde überfallen oder ich habe gerade einen schweren Unfall gesehen oder nebenan brennt oder sonst was, sondern die 110 berät mich auch, wenn ich sage, ich habe da einen komischen Anruf gehabt, was war jetzt das, was soll ich jetzt machen? Ja. Also auch das ist die 110, eine Beratung, an die ich mich wenden kann, wenn ich gerade so nicht weiter weiß.
Genau, jederzeit. Und Sie können davon ausgehen, dass speziell, was diese Trickbetrügereien am Telefon angeht oder auch an der Haustür, die Polizei insgesamt, also auch die Kolleginnen und Kollegen am Notruf sensibilisiert sind und dann dementsprechend schnell und unterstützend reagieren. Also da brauchen Sie keine Sorge haben.
Also niemand wird jetzt am anderen Ende der Leitung sagen, was belästigen Sie mich mit dem Kram?
Genau.
Sondern man auf offene Ohren.
Es wird tatsächlich ernst genommen, weil das Phänomen auch uns wirklich belastet und wir auch wahrnehmen, dass es die Bevölkerung, speziell die älteren Menschen, sehr stark verunsichert.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb heute mit unserem Thema Sicherheit durch Prävention, damit Ihre Glaubwürdigkeit nicht enttäuscht wird. Unser Gast im Studio ist Arno Helfrich, er ist Leiter der Kriminalprävention und des Opferschutzes beim Polizeipräsidium in München. Wir haben jetzt gerade über diverse Top Ten der üblichen Tricks gesprochen, den Handwerkertrick, den Krankenschwestertrick, den Enkeltrick und auch jetzt zuletzt den Schockanruf. Herr Helfrich, warum eigentlich stellen die Senioren so eine besondere Zielgruppe dar? Warum sind es nicht Sie und ich? Wir sind so Ende 40, Anfang 50. Warum ruft uns keiner an?
Sehr nett, dass Sie mich mit Anfang 50 noch einschätzen. Aber insgesamt gesehen sind es natürlich häufig die Älteren. Aber es gibt genug Tricks, wo man auch etwas Jüngeren noch über den Tisch ziehen kann. Aber speziell unsere Seniorinnen und Senioren sind deswegen Ziel, weil sie eben in der Regel höflich sind, unterstützen, helfen und auch relativ schnell davon überzeugt sind, dass eine Notlage vorliegt. Das kann auch, da gibt es Untersuchungen, auch medizinische Gründe haben, dass einfach im Laufe des Alters ein bestimmtes Zentrum im Gehirn so negativ beeinflusst wird, dass die Unterscheidung, wer ist mir jetzt wohlgesonnen und wer nicht, nicht mehr so leicht fällt. Also das hatte nicht damit zu tun, dass man dümmer wird im Alter, sondern es hat damit zu tun, dass einfach bestimmte Bereiche im Gehirn anders funktionieren.
Das wäre mit den Augen, dass der Blick getrübt wird, wird eben auch die Wahrnehmung getrübt.
Aber es ist einfach so, dass man bei den älteren Menschen mit manchen Dingen einfach viel mehr oder schneller rankommt als bei den Jüngeren. Die sind auch immer froh, habe ich vorhin schon einmal erwähnt, dass man überhaupt ins Gespräch kommt, dass man jemand hat, der aktiv auf einen zugeht. Das ist ja nicht im Alltag jedes Mal so oder immer so gegeben. Und insofern sind die älteren Menschen durchaus Ziel. Und es gibt natürlich auch was zu holen. Das darf man auch nicht ganz vergessen. Also es ist halt leider so, dass sehr viele der älteren Menschen wenig Vertrauen in ihre Geldinstitute haben und sehr viel wertvolle Gegenstände oder auch Bargeld zu Hause haben.
Also Sparstrumpf.
Ein Sparstrumpf. Und auch da kann ich wirklich nur werben dafür, dass man sein Geld eben in einigermaßen vernünftiger Höhe zu Hause aufbewahrt. Natürlich geht man mal zur Bank und holt den Bedarf einer Woche. Es ist immer die Frage, muss ich das einmal für den ganzen Monat abheben? Es ist halt dann, wenn es wirklich zu so einem Trickbetrug käme, der Schaden sehr, sehr hoch. Und alles, was darüber hinausgeht, natürlich wird der Trickdieb, wenn er denn mal in der Wohnung ist, nicht nur nach Bargeld, sondern auch nach Schmuck suchen, dass man sich überlegt, wo kann ich meinen Schmuck am sichersten aufheben, vielleicht im Schließfach auf der Bank, oder ich organisiere mir einen Schranktresor, wo ich dann eben diese wertvollen Gegenstände einigermaßen sicher aufbewahren kann.
Und welche weiteren Lebensumstände von speziell Senioren können den Trickbetrüger nutzen? Sie haben das eine gesagt, einfach meine Wahrnehmung als alter Mensch, dass ich mich freue, Mensch, da spricht wieder einer mit mir, oder ich kann eben nicht mehr Gut und Böse so klar unterscheiden. Was sind noch so Umstände, die einen Trickbetrüger einladen, gerade auf Senioren?
Also wir haben jetzt momentan in München an einem Friedhof eine neue Methode geschildert bekommen. Da werden ältere Menschen angesprochen, die am Friedhof unterwegs sind. Man hätte gerade einen goldenen Ring gefunden. Aber mir gehört er nicht, Ihnen gehört er vermutlich auch nicht, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob ich jetzt da extra zum Fundamt gehen soll. Wissen Sie was, machen wir es einfach so. Ich brauche den Ring nicht, ich schätze den mal auf 150 Euro. Wenn Sie mir jetzt 20 Euro geben, dann würde ich Ihnen den Ring einfach überlassen, wenn er Ihnen gefällt. Also auf diese Art und Weise ist jetzt momentan wieder dieser Fundtrick unterwegs und natürlich unverschämterweise an den Friedhöfen, wo man eben
der eher Ort, wo die Alten eher sind, weil sie bei den Angehörigen sind.
Weil sie ihre Angehörigen die Aufwartung machen. Also das ist schon sehr erfinderisch, muss ich sagen. Und es ist dann eigentlich noch mal mehr verwerflich aus meiner Sicht, weil man da dann auch vielleicht die Situation an einem Friedhof noch mal ganz anders ausnutzt, weil man da ja dann vielleicht was Gutes tun könnte und selber vielleicht auch so einen Ring gerne haben möchte. Also das ist wirklich dem Erfindungsgeist dieser Trickbetrüger, da ist niemand vor nichts sicher. Und weil Sie das angesprochen haben, die Jüngeren, auch da finden sich immer wieder mal Möglichkeiten, dass man an irgendwelche Werte rankommt. Ich erinnere mich da an einen Autohändler, der hatte einen alten Bagger auf seinem Grundstück, den er verkauft, der zum Verkauf stand, und eines Tages kam ein vermeintlicher Kunde und sagte, ja, genau dieses Teil suche ich und das brauche ich ganz dringend auf meiner Baustelle und ich würde sofort das Ding abholen. Und der Autohändler hat sich natürlich gefreut, dass das Ding endlich vom Hof ist, und eine halbe Stunde später kam der Kunde mit einem Auflieger, hat den Bagger aufgeladen und dann kam er zum Punkt, er hatte nämlich diese geforderten 10.000 Euro nicht, sondern er hatte nur 2.000 Euro, aber hat dann so viel Druck aufgebaut, dass der Autohändler mit dieser Anzahlung zufrieden war, hat Fahrzeug einschließlich sämtlicher Papiere übergeben, denn das Gerät sollte nach Österreich transportiert werden. Und er hat mir dann gesagt, in dem Moment, wo der mit dem Bagger vom Hof fuhr, dann kam es ihm plötzlich, Mensch, das ist ja gar kein gutes Geschäft, sondern der hat mich echt über den Tisch gezogen. Mir fehlen ja noch 8.000 Euro. Er hat natürlich zugesagt, das sofort zu überweisen. Also er würde gleich bei der Bank vorbeifahren in Österreich und. Und dann kam er relativ schnell drauf, dass das wirklich getürkt war. Gott sei Dank kann man so einen Bagger nicht ohne weiteres verstecken. Also er hat dann die Polizei verständigt und Er konnte dann vor größerem Schaden bewahrt werden. Aber grundsätzlich zeigt es, dass ein Trickbetrüger natürlich gerne bei den Älteren versucht, an sein Ergebnis zu kommen, an seinen Erfolg, schafft es aber durchaus auch bei Jüngeren.
Die Lebenshilfe bei Radio Horeb, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie mitmachen möchten bei uns in der Sendung, wenn Sie selber vielleicht Opfer von einem Trickbetrug geworden sind oder wenn Sie selber vielleicht mal auch sowas erfolgreich abwehren konnten oder Erfahrungen damit haben oder schlicht und ergreifend Fragen an den Herrn Helfrich haben, dann sind Sie jetzt herzlich eingeladen, anzurufen bei uns in der Sendung. Das Hörertelefon, das ist jetzt besetzt unter der 089 517 008 008. Erreichen Sie uns im Münchner Studio. Wenn Sie außerhalb Deutschlands anrufen, dann wählen Sie bitte vor 0049 89 517 008 008. Unser Thema heute: Sicherheit durch Prävention, damit Ihre Gutgläubigkeit nicht enttäuscht wird. Wir reden heute über Trickbetrug und wie man nicht Opfer eines solchen Betruges wird. Und bis dahin hören wir noch ein bisschen Musik. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Heute unser Thema: Sicherheit durch Prävention, auf Nummer sicher gehen, damit Ihre Glaubwürdigkeit und Ihre Gutgläubigkeit, meine ich, nicht enttäuscht wird. Gast in unserem Münchner Studio ist Arno Helfrich. Er ist Leiter der Kriminalprävention und des Opferschutzes beim Polizeipräsidium München. Und jetzt begrüße ich gleich unsere erste Hörerin, die ruft uns aus Baden-Württemberg an. Hallo, grüße Gott.
Ich habe verschiedene Möglichkeiten gehabt. Ich habe mir dieser Tage ein Sicherheitsschloss für meine Wohnung reinmachen lassen müssen. Ich habe nur eine kleine Rente und das waren von Rücklagen. Und das hat mich auch schwer getroffen, weil man das wieder aufbauen muss. Und zwar ist Folgendes: Es ist nicht nur offizieller Trickbetrug. Es kann auch sein, dass man plötzlich jemand verstirbt, der Vertrauen hatte und wo alles gut war. Und die anderen sind dann durcheinander und sie haben keinen mehr und sie müssen jetzt dringend ins Krankenhaus und müssen etwas in jemand Neuen suchen. Und der Neue ist zufällig Gattennachbar und sagt, ja, ich habe auch schon Krebs gehabt und so und ich mache das und gieße den Garten weiter. Der andere lädt sie dann, nachdem da einiges passiert war und ungut war und die eigentlich nur an die Wohnung ran wollten, dann haben sie einen zweiten Mal jemand gebraucht und das haben sie dann in der Kirche gefunden und die haben sie dann noch zum Essen eingeladen. Und es geht mehr so eben dieses Vertrauen zu erwerben. Und nachdem das war, es war eine Knieoperation und ich wieder nach Hause kam, konnte ich mich natürlich nicht bücken und nicht alles nachkontrollieren. Dann habe ich gemerkt, mir fehlen zwei Synthetik-Fellwesten, die man so unter die Mäntel anziehen kann, wenn es sehr kalt ist. Das war das Erste. Und dann habe ich aber gedacht, naja, es findet sich wieder. Und jetzt dieser Tage habe ich mir einen Flecken wegmachen lassen von einer Putzfirma, also von jemandem, der öfters ins Haus kommt und da die Treppe putzt. Und die haben ja mehr Kraft oder
Also ich fasse einfach mal zusammen, dass Sie ein Krankenhausaufenthalt von Ihnen sozusagen genutzt wurde, dadurch, dass eben Leute in Ihre Wohnung rein konnten, die Sie die Blumen haben gießen lassen etc.
Ja, darf ich noch was sagen dazu? Ja, das ist ganz wichtig.
Ja?
Und jetzt, nachdem ich gemerkt habe, letzte Tage, ich war mal kurz bei der Nachbarin drüben, da hatte ich die Tür offen stehen, hatte aber den Schlüssel in der Hand. Und danach habe ich Sonntag festgestellt, dass mir mehrere Jacken fehlen, aus der Garderobe raus. Also ich habe so einen Garderobenschrank. Und jetzt wusste ich nicht, ist das passiert beim Fleck wegmachen von dieser Putzdame, die da vielleicht noch einen zweiten hatte und die Tür war offen, so diese Ablenkung, oder ich hatte mehrere Spielmöglichkeiten und dann habe ich auch, wenn ich im Keller war, eben mal kurz im Keller einmal rumgeschlossen und es ist die Prämisse, dass man zweimal rumschließen muss.
So, und jetzt gebe ich einfach mal diesen Fall weiter an den Herrn Helfrich, was Sie gerade beschrieben haben. Vielen Dank für Ihre Offenheit. Herzlichen Gruß nach Baden-Württemberg. Dankeschön.
Ja, wenn ich Ihnen da antworten darf, das ist natürlich schon schwierig, dass man dieses Vertrauen dann wieder zurückgewinnt. Aber wenn Ihnen wirklich Dinge aus der Wohnung fehlen, definitiv weggekommen sind, ohne dass Sie die selbst weggetragen haben, dann werden Sie um eine Anzeige nicht rumkommen. Also Sie sollten da wirklich auf Ihre Polizeiinspektion gehen und eine Anzeige wegen Diebstahls machen. Sie können die Dinge ja beschreiben. Sie haben, so wie ich das rausgehört habe, auch das Schloss ausgewechselt. Wie Sie denn in Zukunft, sollten Sie wieder mal, was wir ja nicht hoffen wollen, ins Krankenhaus müssen für längere Zeit, dass Sie dann einfach versuchen, andere Vertraute zu gewinnen, sei es über Ihre kirchliche Gemeinde, sei es über Verein, Freiwilligenhilfe, sowas gibt es in München. Es gibt so einen Verein in München, der speziell für solche Dinge zur Verfügung steht, wo also Leute, Menschen freiwillige Dinge tun, zum Beispiel eben sich auch um Wohnungen oder Grundstücke zu kümmern von Menschen, die längere Zeit im Krankenhaus sind. Aber um sie wieder einigermaßen zu beruhigen, würde ich auf jeden Fall, wenn Dinge aus der Wohnung oder aus dem Haus fehlen, eine Strafanzeige erstatten wegen Diebstahl bei der Polizei.
Jetzt begrüße ich die nächste Hörerin, die erreicht uns aus Steig bei Ulm. Frau Traub, ich grüße Sie.
Guten Morgen, ich habe gerade Ihre Sendung gehört und wir sind gerade in einer Sache drin, wo so also ziemlich schlimm ausgefallen. Und zwar, wir haben 2011 immer wieder Anrufe gekriegt von einer Wirtschaft aus. Das ist also für Wirtschaft, also die Box gelaufen, der Hahn gelaufen, Gespräche sind geführt worden und da hat immer einer angerufen. Und ich habe also immer abgehoben und habe also meinen Namen nicht gesagt, weil ich habe mal von der Polizei gehört, dass man nicht antworten soll, wenn jemand nicht angibt, nichts sagt. Und da habe ich auch so gemacht. Es ist also Folgendes passiert. Im gleichen Jahr, das war im Oktober, am 15. Oktober 11, und da war ich in Memmingen, da bin ich eingeladen gewesen zur Mama Feuerkett im Kolbingshaus, weil ich da meine Ausbildung machte, da war so ein Jubiläum. Jetzt sind wir zurückgefahren, weil da so viel Verkehr war, da sind wir die alte B19 runtergefahren, also Richtung Ulmsteig. Und da ist uns Folgendes passiert, da ist in Weiler heißt es.
So viele Details brauchen wir nicht. Kommen Sie doch einfach kurz zur Sache.
Der ist runtergefahren und dann ist ein Auto rausgefahren. Mit Blinker und Lichtstrahl und hat meine Schwester also das Licht weggenommen. Da sagt sie, ich muss rechts ranfahren, der soll vorbeifahren, so kann ich nicht weiterfahren. Dann ist er ausgestiegen. Sie sind betrunken, haben drei Autogramm und sind alkoholisiert, voll aggressiert. Und da haben wir schon gesagt, kann gar nicht sein. Dann ist er von hinterher und hat Autoschlüssel gerufen. Dann hat er die Polizei angerufen. Da ist eine Frau total betrunken, 3 Autogramms und total und die Schlangenlinie gefahren. Die Polizei ist gekommen. Also von Illertissen her. Dann hat er die Blutprobe gemacht, also die Alkoholprobe war 0. Dann ist die Memminger Polizei gekommen und hat ihn auch gefragt, ja, was das sollte. Wo ist die betrunkene Frau? Die wollen sie mitnehmen. Also, da haben sie nicht mitgenommen. Und dann kam die haben die Sache raus, da haben sie und die Polizei und da haben sie gesagt, sie können weiterfahren, aber ihnen ist doch gar nichts. Dann hat die Illertisser Polizei nachgefahren bis Pilsungen, hat gestoppt. Und er sagt, sie sind total betrunken, sie müssen das Auto stehen lassen, sie können nach Hause gehen. Sag ich, das geht nicht. Der Auto kehrt, den Schlüssel kehrt Auto aus der Garage und sie rufen Taxi an, wir fahren nach Hause mit 2 Fahrern. So ist auch gekommen. Der Taxifahrer sagt, sie sind nicht betrunken, ich nehme die Frau mit. Dann kam also Anzeige, meine Schwester sei total betrunken und der Rumfahrer von dem Landrat ankam. Dann.
Frau Traub, und wie geht es jetzt weiter? Wo ist der Betrug?
Dass meine Schwester als Ausschiffer ist, der müsste zum TÜV, ist als Demenz bezeichnet worden und sie sind total betrunken und jetzt ja immer noch steht es drauf. Nur weil der, jetzt kommt es, jetzt hat er angerufen. Jetzt kommt
Frau Traub, Frau Traub, Sie geben mir ein Stichwort. Sie geben mir ein Stichwort.
Sagt, damit Sie es wissen, ich bestehe auf Ihren Führerschein und Sie
Frau Traub, haben nie ich danke.
Sache bekommen. Also ich habe dann auch angerufen bei der Polizei.
Dankeschön. Frau Traub, danke für Ihre Schilderungen, aber da geben Sie ein Stichwort, dass man so im Verkehr vielleicht in eine Situation gebracht wird. Ich bin auf dem Fahrrad, auf dem Weg zum Einkauf. Gibt es da, Herr Helfrich, Situationen, wo Senioren auch abgefangen werden? Sie haben das Beispiel vorhin gebracht von dem Mann, der seine Einkäufe nach Hause bricht, wo ein freundlicher Mensch sich an ihn wendet. Ist so diese Situation Besorgung, Einkauf auf dem Weg wohin, ist es auch sowas, wo ich ein gesundes Misstrauen vielleicht mitnehmen sollte auf den Weg?
Also ein gesundes Misstrauen sollten Sie da auf jeden Fall mitnehmen, denn wenn Sie auf der Straße unterwegs sind, dann können Sie natürlich auch angesprochen werden. Das ist keine Frage, dann sind Sie ja sozusagen mehr oder weniger angreifbar. Und auch da wirklich ganz genau überlegen, was möchte derjenige denn? Also was wir jetzt immer wieder haben, ist der, gerade wenn in der Sommerzeit, wenn denn mal Sommer wäre, die Touristen in München, da haben wir also immer wieder den Trick, sich einen Weg erklären zu lassen, wo man also dann angesprochen wird, ich müsste dringend zum Viktualienmarkt und breitet dann vor demjenigen einen riesengroßen Stadtplan aus und versucht, den so abzulenken, dass dann von hinten einer kommt und versucht dann aus einer Umhängetasche oder aus der Tragetasche den Geldbeutel zu entwenden. Also solche Dinge, Sie können durchaus Wege erklären. Also Sie müssen nicht sagen, das interessiert mich nicht, gehen Sie irgendwo anders hin, fragen Sie jemand anders, sondern Sie können einfach sagen, ich erkläre es Ihnen gerne, aber gehen Sie ein bisschen weg von mir. Und wenn Sie auf der Straße unterwegs sind, sorgen Sie dafür, dass Sie eine Umhängetasche immer mit dem Verschluss zum Körper tragen und dass sie auch bitte immer zu ist. Also dass nicht der Zugriff dann auch von einem, wenn Sie auf der Rolltreppe nach unten oder nach oben fahren, einer von hinten relativ leicht in Ihre Tasche hineingreifen kann, um dann einen Trickdiebstahl durchzuführen. Das haben wir halt jetzt in der Sommerzeit immer wieder. Und die Männer werden erstaunlicherweise sehr gerne bei Baumärkten auf Parkplätzen von Baumärkten angesprochen. Können Sie mir mal 5 € wechseln? Und Sie können ja jederzeit, wenn Sie das gerne möchten, jemandem Geld wechseln, aber Sie sollten sich dann überlegen, wie mache ich denn das?
Eine Möglichkeit. Was kann ich denn da falsch machen?
Ja, Sie können das so machen, dass Sie sagen, ja, gerne mache ich es natürlich und ziehen die Geldbörse hinten aus der Hosentasche oder aus der Umhängetasche und machen die quasi vorm Körper auf und zeigen dem Anfragenden schon mal, was sie alles in der Geldbörse haben. Und die Trickbetrüger gehen dann relativ aktiv auf sie zu und wühlen dann mit dem Finger in ihrem Münzfach rum. Und ohne dass sie es merken, mit dem kleinen Finger wird dann ein Schein hinten rausgezogen. Das sind nur mal so Schäden von 10, 20 Euro. Aber Kleinvieh macht auch Mist. Also wenn Sie mal angesprochen werden sollten, können Sie auch gerne sagen, ich wechsle Ihnen nicht. Das dürfen Sie, das ist... Sie können da zu Ihrer Meinung stehen, das ist nicht unhöflich, Sie müssen denjenigen ja nicht beschimpfen. Oder Sie sagen, das mache ich gerne, wenn Sie mal einen kleinen Moment warten, dann drehen Sie sich um, ziehen Ihre Geldbörse, schauen hinein, ob es geht. Und wenn Sie sagen, jawohl, das funktioniert, drehen Sie sich zurück, machen die Geldbörse wieder zu, drehen sich zurück und sagen, wie viel brauchen Sie denn? Und wenn er sagt 5 €, dann sagen Sie, ja, Moment, dann zählen Sie diese 5 € Kleingeld aus Ihrer Geldbörse, stecken diese wieder weg und übergeben dann die Münzen und lassen sich den Schein geben. Und somit sind Sie da auf einer relativ sicheren Seite.
Also sich einfach auch abwenden und das Geld sozusagen schützen und den Körper als Schutzwall nehmen. Also auch wieder das Thema eine Grenze ziehen.
Eine Grenze ziehen. Und es gibt ja so eine natürliche Grenze, die man so hat, wann es unangenehm wird, wenn man mit jemand spricht. Man hat ja in der Regel immer so eine Armlänge ungefähr, ist so eine angenehme Entfernung von einem. Und wenn einer diese Grenze überschritt, kann man sagen, Sie, das ist mir zu nahe, gehen Sie bitte ein bisschen zurück. Oder brechen Sie einfach diese Ansprache ab, indem Sie sagen, Sie, ich habe jetzt keine Zeit oder ich möchte jetzt darauf nicht antworten und gehen einfach wieder Ihres Weges.
Also wir halten nochmal fest, das eine sind die Grenzüberschreitung Haustür.
Ja.
Und das andere ist einfach diese Grenzüberschreitung, diese Armlänge, wie nah lasse ich jemand an mich ran. Darum geht's immer. Jetzt begrüße ich die nächste Hörerin, die ist uns aus Süddeutschland zugeschaltet. Hallo, grüß Sie Gott.
Ja, grüß Gott. Ich hätte kurz eine Frage an den Herr Helfrich, ob er noch was sagen könnte zum Stichwort Kaffeefahrten, wo ja gerade die ältere Leute betroffen sind. Die andere Sache wäre, an den Bahnhöfen wird oft auch sehr viel getrickst beim Fahrkartekauf, dass dann irgendwelche Gruppen unterwegs sind und erfinden, die Geldbörse ist gestohlen worden und sie brauchen mal ganz schnell 10 € und das machen sie bei mehreren Personen und so kommt dann auch ein hoher Betrag. Also da hatte ich mal den Polizeigeholfer da, jemanden zu erwischen.
Also da haben Sie uns jetzt zwei Stichwörter gegeben, die Kaffeefahrt und das Ticketkauf am Bahnhof. Herzlichen Dank.
Ja, danke auch.
Sie hören uns weiter zu. Dankeschön.
Danke.
Ich würde gerne mit dem zweiten anfangen und die Kaffeefahrt aber nicht vergessen. Also beim Fahrkartenkauf kommt es auch ein bisschen auf Ihre Empfindung an, die Sie da haben. Also ist es wirklich einer, der jetzt in Not ist und tatsächlich kein Geld hat? Oder ist es denn mehr oder weniger organisiertes Betteln? Also ich weiß, dass es das immer an den Bahnhöfen wieder gibt, dass eben dann mehr oder weniger eine Fahrkarte erbettelt wird. Es gibt auch sehr viele, die auf Gruppenticket dann mitfahren wollen oder so. Da müssen Sie auch ein bisschen aufpassen. Das geht nicht so ohne weiteres. Das sind Sie im Bereich des Betruges sozusagen, wenn Sie einfach willkürlich bei einer Gruppenkarte verschiedene Menschen mitnehmen, sondern die Gruppenkarten sind immer an eine feste Gruppe gebunden. Also da kann ich Ihnen nur empfehlen, sagen Sie auch mal nein. Sie müssen ja nicht zwingend für denjenigen eine Karte kaufen, insbesondere wenn Sie ein ungutes Gefühl dabei haben. Ich denke, dass man das durchaus erkennen kann, ob jemand in Not ist. Und sollten Sie dann feststellen, dass da wirklich organisiert gebettelt wird, dann gerade am Bahnhof, dann verständigen Sie die Bahnpolizei, die da einfach nach dem Rechten sieht, denn die Benutzungsordnung der Bahnhöfe sieht eigentlich das Betteln nicht vor. Bei der Kaffeefahrt ist es etwas, was es tatsächlich immer noch gibt, was ganz erstaunlich ist. Grundsätzlich würde ich Ihnen von einer Kaffeefahrt nicht zwingend abraten. Es ist einfach eine günstige Möglichkeit, gerade so aus München heraus in Richtung Oberbayern zu fahren, Richtung Berge. Nur Sie sollten sich grundsätzlich vornehmen, dort auch nichts zu kaufen, denn es wird natürlich dort was angeboten. Also deswegen werden die Kaffeefahrten ja gemacht. Die wollen Ihnen ja was verkaufen. Die Gefahr ist aber, wenn Sie dann auf dieser Kaffeefahrt sind, dann haben Sie ja schon ein gewisses Vertrauen und Sie werden in eine Wirtschaft dirigiert werden, wo Sie eben keine Möglichkeit haben, auszubrechen. Die ist irgendwo in der Pampa, wenn man mal so schön sagt. Das heißt, Sie sind mehr oder weniger, kommen Sie dieser Veranstaltung nicht aus und diese Verkäufer sind äußerst unangenehm. Also die versuchen wirklich da das ein oder andere eher sinnlose zu verkaufen. Also um eine Kaffeefahrt zu machen, ich würde nicht mitfahren, denn ich denke, es gibt auch andere günstige Möglichkeiten, ins Oberland zu fahren und ich kann mir da auch durchaus meine Brotzeit selber kaufen. Also normalerweise verhindern Sie, dass Sie da mitfahren und sagen Sie das auch Ihren Bekannten oder Nachbarn. Kaffeefahrten funktionieren nur, wenn die Leute immer wieder mitfahren.
Ich begrüße jetzt einen Hörer, der uns aus der Toskana anruft. Hallo, ich grüße Sie.
Grüß Gott, Herr Helfrich.
Grüß Sie Gott.
Ich hätte eine Frage, wie gehen Sie damit um, dass Sie die Betrüger zwar einfangen, aber dann werden die auf Bewährung ausgelassen und machen ihr Handwerk weiter. Ist das nicht sehr frustrierend?
Da muss ich Ihnen leider recht geben, das frustriert uns schon immer wieder. Momentan ist es aber so, dass auch die Gerichte die Rechtsprechung sehr sensibilisiert ist, weil sie auch wahrnehmen, dass die Verunsicherung sehr groß ist in der Bevölkerung durch diese Trickbetrügereien. Und die letzten, die wir hatten, denen wir wirklich habhaft werden konnten, die haben relativ empfindliche Freiheitsstrafen bekommen. Grundsätzlich ist es aber so, dass wenn Sie den Enkeltrick zum Beispiel nehmen und der kommt nicht zum Erfolg, es ist ein versuchter, einfacher Betrug. Und da gibt der Strafrahmen leider relativ wenig her. Das sieht unser Strafgesetz einfach so vor. Da können wir als Polizei auch nicht aus. Worüber wir natürlich froh sind, dass mittlerweile auch innerhalb Deutschlands, aber auch über die Grenzen Deutschlands hinaus, die Zusammenarbeit mit anderen Polizeien sehr, sehr gut funktioniert. Wir versuchen immer eine intensive Spurensuche. Darum sind wir angewiesen, auch bei versuchten Betrügereien, dass wir als Polizei verständigt werden, dass wir dann auch Informationen sammeln können, dass wir wissen, wo kommen die Anrufe her, wer war in der Wohnung, wo hat er was berührt, um dann Spuren, Informationen zusammenzuführen, um dann, wenn wir mal einen erwischen, wenn wir mal einem habhaft werden können, dem Richter auch sagen können, wir haben Informationen, dass die Person jetzt nicht nur in München, sondern, was wir nicht hoffen, auch in der Toskana, aber vielleicht auch in Hamburg oder in Hannover oder in Leipzig aufgetreten ist. Und dann hat man den Hinweis, dass es ein Serientäter sein kann. Und dann bleibt er auch mal bei uns. Also der kriegt dann Logis, Kost und Logis in der Justizvollzugsanstalt. Und dann hat er auch die Chance, eine relativ hohe Strafe zu bekommen, die also jetzt bei den letzten Fällen auch über 5 Jahre hinausgegangen ist.
Also dass sich wirklich ein Gesamtbild ergibt, dass man nicht sagt, das war jetzt nur punktuell da, sondern indem Sie die Polizei rufen und sagen, ich war jetzt Opfer von einem Trickbetrug, der war da, dass man die Polizei ihre Arbeit tun lässt und damit vielleicht ein Puzzlestück liefert, dass der vielleicht auch mal eine höhere Strafe bekommt, weil der beschränkt sich ja nicht nur auf eine Person und eine Stadt, sondern viele Leute, viele Städte.
Und sie bekämpfen damit auch unsere Frustration.
Genau, dann kann der Helfrich auch wieder lächeln. Jetzt begrüße ich die Hörerin aus Berlin. Hallo.
Hallo. Ich möchte anonym bleiben und habe aber eine Sache, die mich sehr, sehr aufs Herz brennt. Ich bin gehbehindert, das heißt, ich habe eine Hüft-OP, kann schlecht gehen und erlebe sehr, sehr oft, dass diese Sache schamlos ausgenutzt wird und meine Situation, wo ich Hilfe benötige, das Vertrauen missbraucht wird. Ich habe jetzt 2 Fälle gehört, die ähnlich bei mir so gelaufen sind. Das möchte ich nicht wiederholen. Ich möchte nur ganz kurz sagen, ich habe mich an Hilfe gewandt, wie gesagt, hier Caritas etc., hatte das Pech, dass jedes Mal eine neue vom Arbeitsamt kam, rein kurzfristig, und ich auch einige Sachen, die ich jetzt erst später mitbekommen habe, die ich vermisse. Und mir fällt es jetzt schwer, weil ich dann gekündigt habe, diesen Vertrag Ende des Jahres, kam auch keine Rückmeldung, ob ich noch die Möglichkeit habe, rückwirkend diese vermissten Sache polizeilich noch zu melden.
Also da kann ich Sie beruhigen. Sie können das nach wie vor anzeigen bei der Polizei. Sie müssen, wenn Sie eine Gehbehinderung haben, auch nicht unmittelbar selber dort auftauchen, sondern rufen Sie die 110, schildern Sie kurz Ihre Situation, dass Sie das Haus oder die Wohnung nur schwer verlassen können. Und dann wird irgendwann eine Streife bei Ihnen vorbeikommen und diese Anzeige entgegennehmen. Also Sie müssen jetzt sich da nicht zurückziehen und das so hinnehmen, wie es eben ist, sondern Sie müssen da wirklich aktiv werden, insbesondere wenn Sie auch einen Verdacht vielleicht noch äußern könnten, denn es waren ja wohl nicht viele, die Sie unterstützt haben in Ihrer Wohnung oder in Ihrem privaten Bereich. Also insofern sind die Anhaltspunkte, die Ansätze für uns als Polizei gut. Aber scheuen Sie sich da wirklich nicht, sich Hilfe durch die Polizei zu holen.
Also keine Scham vor der 110. Jetzt begrüße ich aus Hermeskeil bei Trier die Frau Woltscheid. Hallo, grüß Sie Gott.
Ja, hallo. Ich möchte Ihnen etwas erzählen, was mir vergangenen Freitag passiert ist. Und zwar kam ich mit dem Auto aus der Stadt, war abends 9:30 und plötzlich war ein Auto hinter mir mit Fernlicht. Und das hat mich massiv geblendet. Und nach circa 3-4 Kilometer war eine Bushaltestelle rechts am Straßenrand. Und dann habe ich gedacht, ich fahre jetzt hier in die Bushaltestelle und lasse dieses Auto vorbei. Und ich bin in die Bushaltestelle und dieses Auto ist dann auch hinter mir in die Bushaltestelle reingefahren, hat sich hinter mich gestellt, weiterhin mit Fernlicht. Und ich habe gemerkt, mein Herz, das schlug schon etwas schneller und habe überlegt, ja, was kannst du jetzt machen? Also irgendwie habe ich mich verfolgt gefühlt. Und dann kam ein Auto von hinten und ich habe gedacht, ich fahre jetzt hinter diesem Auto her. So, dann habe ich jemanden vor mir. Aber dieses Auto, das war so schnell und ja, ich habe da doch gleich aus den Augen verloren. Und als ich meine Fahrt fortgesetzt habe, hat dieses Auto hinter mir auch die Fahrt fortgesetzt, ist weiter hinter mir mit Fernlicht, also es war ein Auto mit belgischem Kennzeichen. Und ich bin dann durch den Wald und habe vorher auch gedacht, sollst du hier abbiegen, links in den Ort. Habe mich dann doch entschieden, weiterzufahren und habe dann einmal plötzlich, ich meine, das muss eine Eingebung gewesen sein, habe zum Heiligen Geist gebetet. Ich habe gesagt, Heiliger Geist, halte du mir dieses Auto von der Pelle. Das stört mich und ich fühle mich belästigt. Und sofort wurde der Abstand bedeutend größer. Also das war, ist mir schon mal aufgefallen. Das Auto ist aber weiter hinter mir gefahren. Und weitere 2-3 Kilometer, da habe ich nochmal zum Heiligen Geist gebetet. Und ich habe gesagt, stoppe dieses Auto. Ich fühle mich so belästigt von diesem Auto. Stopp dieses Auto. Ich will nicht mehr, dass das weiter hinter mir fährt. Und das Auto fuhr rechts ran. Und ja, es war weg. Es war nicht mehr hinter mir.
Frau Wollscheid, dann danke ich mal für dieses Zeugnis, dass auch der Heilige Geist Kriminalprävention betreibt. Das ist sehr fein. Vielen Dank. Und wir hoffen, dass Sie so eine wirklich gruselige und bedrohliche Situation einfach nicht nochmal erleben. Herzlichen Dank.
Das ist mir nämlich schon mal passiert. Und deswegen erscheint mir das schon etwas... erschien mir schon ein bisschen unheimlich. Und das war damals auch ein belgisches Kennzeichen.
Frau Wollscheid, da legen Sie mir jetzt die Frage in den Mund. Nämlich meine Frage an den Herrn Helfrich. Gibt es denn so eine Variante, wir hatten es vorhin schon mal Straßenverkehr, dass ich bedrängt werde, genötigt werde, sozusagen den geschützten Raum Auto zu verlassen? Mhm. Gibt es so etwas? Ist Ihnen da was bekannt?
Es sind eher Ausnahmeerscheinungen oder Ausnahmeschilderungen. Aber ich hätte Ihnen empfohlen, wenn sowas ist und Sie haben ein ungutes Gefühl, sollten Sie eben nicht im Waldweg abbiegen, sondern Sie sollten wirklich in die Ortschaft fahren, dort wo Licht ist, wo Leute sind, wo Sie vielleicht eine Polizeistation haben oder vielleicht auch bei einer Gaststätte anhalten können. Also Sie sollten da einfach, wenn so aus Ihrer Sicht es irgendwie eigenartig ist und er bleibt Ihnen hinten an der Pelle, dass Sie dann nicht ins Einsame fahren oder versuchen zu flüchten, sondern fahren Sie dorthin, wo Licht ist, wo Leute sind und wo Sie sich Hilfe holen können.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb, heute das Thema Sicherheit durch Prävention, damit Ihre Gutgläubigkeit nicht enttäuscht und ausgenutzt wird. Gast im Studio ist Arno Helfrich, er ist Leiter der Kriminalprävention und des Opferschutzes beim Polizeipräsidium München. Jetzt haben uns die Hörerinnen und Hörer diverse so Fälle geschildert. Sie haben uns auch einige gängige Praktiken geschildert, Herr Helfrich. Wie kann ich mich gegen so diese gängigen Einschüchterungstaktiken, wo ich bedrängt werde, wo jemand diesen Sicherheitsabstand überwindet, näher als Armlänge an mich rangeht, wie kann ich mich dagegen wehren? Gibt es da ein paar Handreichungen, die Sie uns mitgeben können? Sie haben schon gesagt, einfach sagen, bitte treten Sie zurück. Aber jetzt lassen die sich ja davon vielleicht auch nicht einschüchtern. Was wäre dann sozusagen die nächste Eskalationsstufe, die ich als vermeintliches Opfer starten könnte?
Sie sollten einfach grundsätzlich selbstbestimmt und selbstbehauptet reagieren. Also Sie haben, ohne dass Sie unhöflich werden müssen, bestimmte Grenzen, die nicht überschritten werden sollten. Und machen Sie die einfach deutlich. Haben Sie da keine Scheu. Jeder hat die Möglichkeit, selbstbestimmt zu leben. Er muss sich nicht von einem anderen lenken oder beeindrucken lassen. Bleiben Sie da bei sich. Fangen Sie einfach an, auch mal zu überlegen, wie komme ich rüber? Stehe ich aufrecht? Kann ich einen Blick aushalten? Solche Dinge kann man auch vom Spiegel üben. Oder wenn ich in eine bedrohliche Situation komme, ist es mir denn unangenehm, andere Leute aufmerksam zu machen? Verlieren Sie diese Scheu, wenn Sie in einer Situation sind oder vermeintlich sind, wo Sie ein ungutes Gefühl haben, dann machen Sie das kund. So wie jetzt die Dame mit dem Auto eben nicht in den Wald fahren, sondern dorthin fahren, wo ich Hilfe erwarten kann. Und wenn ich auf der Straße angesprochen werde und ich möchte das nicht, dann müssen Sie das sagen und sagen Sie das laut und deutlich.
Damit es vielleicht Umstehende hören, so holla, da passiert jetzt gerade was.
Bleiben Sie beim Sie, seien Sie wirklich verbal auf Distanz, also seien Sie da möglichst wenig verbindlich. Und angenommen, Sie würden im Bus oder in der U-Bahn oder in der Straßenbahn in irgendeiner Art und Weise belästigt, dann machen Sie das auch, tun Sie das auch kund. Seien Sie da laut und deutlich, holen Sie sich Hilfe, sprechen Sie andere Menschen an und sagen Sie, Sie da drüben mit der blauen Jacke, ich werde hier belästigt, helfen Sie mir. Und das müssen Sie aber laut machen, das müssen Sie deutlich machen, um sich dann Hilfe holen zu können. Und solche Dinge kann man üben, so kann man sich vorbereiten. Das sollten Sie nicht dann machen, wenn Sie in so eine Situation kommen, sondern bereiten Sie sich auf sowas vor.
Kann mir das jemand beibringen?
Das kann Ihnen niemand beibringen, nämlich auch die Polizei. Speziell in München haben wir einen Polizeikurs entwickelt. Das ist ein Zivilcourage- und Selbstbehauptungstraining, wo Sie lernen, wie erkenne ich brenzliche Situationen und was ist durchaus sinnvoll zu tun, was soll ich unterlassen, was ist mir gesetzlich und in Richtung unterlassene Hilfeleistung auch untersagt oder was kann ich denn tun, was ist durch Notwehr gedeckt. In München haben wir so einen Kurs entwickelt, kann man sich am Polizeirevier anmelden, am örtlich Zuständigen, dort wo Sie wohnen. Das gibt es im ganzen Bundesgebiet. Also wenn Sie da Interesse daran haben, wenden Sie sich an Ihre Polizeiinspektion, Ihre Wohnortinspektion und fragen Sie nach, wo und wie das angeboten wird. Das geht an von Kursen, die bei uns zum Beispiel etwa 4 Stunden dauern, bis hin zu Vorträgen oder Workshops. Also da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, sich zu diesen Themen wirklich mal schlau zu machen. Und das sollten Sie machen in einer Situation, wo Sie entspannt sind, wo Sie in Ruhe darüber nachdenken können. Sie können das auch üben und dann können Sie es im Notfall auch abrufen.
Kommen denn viele Senioren zu diesen Kursen?
Es kommen sehr viele Senioren. Wir haben auch einen etwas auf die Bedürfnisse der Senioren abgestimmtes Kursangebot. Wir haben also in München, im Stadt- und Landkreis München, zwischen 2.000 und 3.000 Besucher dieser Kurse im Jahr.
Es gibt auch eine Internetadresse, wo man sich informieren kann, nicht nur über Kurse, sondern auch über die üblichen Tricks, was so auch gerade läuft, oder allgemeine Informationen unter www.polizei-beratung.de. Bekommen Sie auch nähere Informationen. Die Webadresse, die hinterlegen wir auch beim Radio Horeb Hörerservice. Jetzt begrüße ich noch eine Hörerin aus Bad Honnef bei Bonn, Frau Friedrich, ich grüße Sie.
Ja, guten Tag, danke, dass ich ankommen kann. Mein Problem ist, ich bin 83 Jahre alt und stark sehbehindert. Und wenn ich einkaufe, muss ich dem Kassierer oder so an der Kasse mein Portemonnaie hinhalten, dass sie sich das Geld selbst nehmen. Und da habe ich Angst. Wie kann ich mich da verhalten zum Schutz?
Ja, Frau Friedrich, das ist natürlich schon eine schwierige Sache. Gehen Sie mal davon grundsätzlich aus, dass Sie der Kassierer nicht über den Tisch ziehen will, dass Sie da einfach ein Vertrauen dazu haben. Sie können ja auch gerne jemanden, der hinter Ihnen steht, einfach mitzuziehen und sagen, Mensch, ich kann das leider nicht erkennen. Helfen Sie mir doch mal bitte beim Bezahlen. Dass Sie dabei vielleicht mal betrogen werden, könnte natürlich passieren. Ich glaube aber, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, insbesondere wenn Sie in einem Supermarkt einkaufen, wo Sie vielleicht bekannt sind oder den Sie schon seit Jahren kennen. Sollte Ihnen aber da wirklich etwas passieren oder Sie sollten da den falschen Betrag aus der Geldbörse genommen bekommen, dann wenden Sie auch Sie sich bitte an die Polizei unter der 110 und sagen Sie da Bescheid und machen Sie da eine Anzeige. Aber grundsätzlich sollten Sie dann trotzdem, trotz aller Dinge, die passieren und über die berichtet wird in der Presse, das Vertrauen nicht verlieren in die Menschen.
Das Vertrauen in die Menschen nicht verlieren, auch einfach das wichtig, das im Hinterkopf zu behalten, dass nicht alle Menschen Böses von mir wollen. Jetzt hat es die Hörerin, die eben sehbehindert ist, angesprochen und vorhin war noch eine Hörerin, die gehbehindert ist. Inwieweit sind auch jetzt besonders behinderte Menschen, also Menschen mit einer körperlichen Behinderung, mit einer Einschränkung, Opfer von Trickbetrug? Und was ist für diese Menschen mit Behinderung besonders zu beachten? Oder wie können die sich besonders vielleicht wehren?
Das ist ein äußerst diffiziles Thema, dem ich mich immer wieder annehme. Wir haben kein spezielles Delikt oder eine spezielle Tätergruppe, die sich auf beeinträchtigte Menschen einlassen, sondern das ist doch eher so ein bisschen dem Zufall überlassen. Also wenn Sie den Enkeltrickbetrüger nehmen, der rein nach Vornamen geht, der weiß nicht, wen er tatsächlich vor sich hat. Und ich denke, dass er bei seinen Opfern, die er dann tatsächlich auch über den Tisch ziehen kann, vorher nicht weiß, wen er vor sich hat. Das ist dem Zufall überlassen. Es gibt ein paar Dinge, denke ich, wo Beeinträchtigte, wir haben zum Beispiel bei den Blinden immer wieder Erlebnisse geschildert bekommen, dass sie von Taxifahrern nicht zum Ost-, sondern zum Hauptbahnhof gefahren wurden, dass sie also wirklich einfach in eine völlig falsche Gegend gestellt wurden, dass sie betatscht werden in der U-Bahn, dass sie berührt werden, dass sie herabgewürdigt werden. Das Problem ist, dass wenn einem Behinderten so etwas passiert, der aufgrund seiner Einschränkungen ja noch mal mehr verunsichert ist. Gott sei Dank haben wir das bisher nirgendwo feststellen können, dass sich da Tätergruppen darauf spezialisieren. Aber auch da ist es aus unserer Sicht ganz wichtig, dass Sie da die Polizei mit ins Boot nehmen, dass Sie Betreuer, Pflegepersonen oder sonstige Vertraute mit ins Vertrauen ziehen und dann wirklich auch die Polizei bemühen. Wir sind selbstverständlich auch da zu allen Möglichkeiten, die wir haben, bereit. Das ist ja von Beeinträchtigungen völlig unabhängig. Gott sei Dank ist es nach wie vor so, dass wir keine besonderen Phänomene haben, die jetzt speziell die beeinträchtigten Menschen betreffen.
Also wieder die 110 ist nicht nur ein Notruf, sondern Sie können sich auch einfach Beratung suchend dorthin wenden. Herr Helfrich, zum Schluss der Sendung, der Hörer aus der Toskana, der hat den Frust angesprochen, den Sie vielleicht haben. Was war denn aber Ihr schönstes Erlebnis? Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das baut mich einfach immer wieder auf? Oder das war ein besonderes Erlebnis, wo ich mich gerne daran erinnere, was mir gut tut? Weil Ihr Beruf ist ja, glaube ich, nicht immer nur von Freude geprägt.
Allerdings, da haben Sie recht. Ja. Also ich denke, dass ich jetzt die letzten Jahre sehr viel Glück gehabt habe mit der Tätigkeit, die ich jetzt mache. Aber ich kann mich eben noch sehr gut erinnern, bei meiner allerersten Unfallaufnahme, da ist eine Dame etwa um die 40 einem anderen im Stau hinten reingefahren. Die war völlig unglücklich darüber, was ihr da passiert ist, und das Auto ist kaputt. Also es ist halt einfach ein Erlebnis gewesen, mit dem hat sie nicht gerechnet, mit dem konnte sie nicht umgehen. Und mein damaliger Anleiter hat dann diesen Unfall aufgenommen und er hat ihn in einer Art und Weise aufgenommen, dass sich die Dame hinterher bedankt hat dafür, dass wir da waren, und sie hätte, wenn ein Unfall passiert, ganz gerne wieder diesen einen Herrn, dass der den aufnimmt. Also ich denke, wenn wir das, was ich vorhin gesagt habe, dabei bleiben, dass wir nicht immer nur das Böse und das Schlimme sehen, sondern versuchen, aus dem, was passiert, einigermaßen wieder Hoffnung zu schöpfen und was Vernünftiges zu machen, dass das das ausmacht. Und insofern habe ich eigentlich immer wieder sehr gute Erlebnisse gehabt, weil grundsätzlich mich dieses Erlebnis meines Vorgesetzten damals so geprägt hat. Und ich denke, trotz aller schlimmen Dinge, die wir als Polizisten sehen müssen, wir immer wieder versuchen müssen, nicht nur das Schlechte zu sehen, sondern auch das Gute. Und die Rückmeldungen sind von den Menschen immer sehr positiv.
Vielen Dank, Arno Helfrich, Leiter der Kriminalprävention und des Opferschutzes beim Polizeipräsidium München. Danke, dass Sie bei uns in der Sendung waren. Sie haben zu diesem Thema auch ein Buch vor einiger Zeit geschrieben. Das haben wir hinterlegt beim Radio Horeb Hörerservice. Das können Sie auch nachlesen, wenn Sie es möchten. Und dort ist auch nochmal die Webadresse www.polizei-beratung.de hinterlegt. Danke, Herr Helfrich.
Sehr gerne. Wiederhören.
Sie können sich die heutige Sendung im Internet als Podcast von unserer Website direkt herunterladen unter www.horeb.org oder auch eine CD bestellen beim Radio Horeb CD-Dienst. Die Nummern vom Radio Horeb CD-Dienst, die entnehmen Sie bitte den ausliegenden Programmen von Radio Horeb. Es verabschiedet sich Dominik Miller. Behüt Sie alle Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.